Es ist genau 12 Uhr und hier ist André für euch.
Das NDR 2 Update um 12 mit André Schünke.
Die Jugend in Deutschland hat ein eher negatives Bild der Weltpolitik und macht sich Sorgen um die Sicherheit. Das zeigt eine neue Jugendstudie. Apropos Weltpolitik, die EU-Außenminister wollen Putin mit neuen Sanktionen drohen. Aber was bringen die? Und Olaf Lies will in Niedersachsen als neuer Ministerpräsident optimistisch in sein Amt starten. Dass vor allem junge Menschen unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie gelitten haben, das haben ja schon einige Studien gezeigt. Aber in Zeiten von Digitalisierung im Eiltempo und Krieg in Europa gibt es noch viel mehr, was Jugendliche und junge Leute beschäftigt oder auch belastet. Und viele besinnen sich da offenbar auf klassische Werte zurück. Laut der repräsentativen Studie Jugend in Deutschland sind Familie und Gesundheit für junge Menschen gerade die wichtigsten Themen. Die persönliche Karriere zum Beispiel spielt für viele keine größere Rolle. Armin Himmelrath aus unserer Wissenschaftsredaktion. Was kann man so sagen pauschal? Wie geht's den jungen Menschen in Deutschland?
Auf der einen Ebene, wenn man sie persönlich fragt, dann gibt's eine gewisse Zuversicht. Also 60% sagen, sie glauben für sich persönlich an eine positive Zukunft. Und wenn man dann wissen will, was wichtig ist für sie, dann nennen sie am häufigsten Familie, Gesundheit, Sicherheit. Weniger wichtig übrigens Religion und auch persönliche Karriere. Das ist ganz interessant. Aber wenn's dann ums große Ganze geht, um die Gesellschaft und die Welt, dann taucht eben mehrheitlich Pessimismus auf. Politik zum Beispiel sehen die meisten überwiegend skeptisch. Und die großen Krisen, die sorgen tatsächlich für echte Belastung und Stress. Also zum Beispiel die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine, die Klimakatastrophe, aber auch der Rechtsruck der Gesellschaft.
Okay, im persönlichen Bereich also durchaus Zuversicht, im gesellschaftlichen Bereich nicht. Wie kommt das?
Die Autorinnen und Autoren der Trendstudie sagen, einer der wichtigsten Faktoren fürs Wohlbefinden ist häufig der eigene Nachrichten- und Medienkonsum. Jugendliche und junge Erwachsene, die interessieren sich grundsätzlich schon für Politik, wollen da auch was wissen, aber sie beziehen ihre Infos eben in den allermeisten Fällen aus Social-Media-Kanälen und das ist ein massives Problem. Denn bei TikTok, Instagram und Co., da werden die Inhalte per Algorithmus zugespitzt. Das ist dann häufig die Basis für Verschwörungserzählungen, für Hassrede, für Falschinformationen, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bis hin zu Extremismus. Und dazu kommt, dass die jungen Menschen dieses Problem zwar kennen, auch erkennen, aber mehrheitlich können oder wollen sie nicht aufs Handy verzichten, einfach weil das in ihrer Generation auch Standard ist.
Okay, also eine vertragte Situation. Wie kann man dagegen vorgehen?
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, es gibt im Grunde drei Hebel. Das erste wäre, den aktuellen Stress und die Belastungen, von denen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen berichten, dass man das ernst nimmt. Zweiter Hebel, das wäre vorbeugend. Man muss das Thema Nachrichten- und Medienkompetenz in der Schule zum Thema machen. Dort muss man das vermitteln. Und das dritte ist, wir brauchen mehr Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche und junge Erwachsene in der Politik. Also zum Beispiel so etwas wie einen Jugendbürgerrat. Die Studie zeigt eben, Gesellschaft mitgestalten, das wollen die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen. Aber man muss ihnen eben auch die Möglichkeit dazu geben. Und diese Möglichkeit, die sehen sie aktuell eher nicht.
Armin Himmelrath war das aus unserer Wissenschaftsredaktion. Und zum Stichwort Nachrichten- und Medienkompetenz bietet der NDR inzwischen auch was an. Da könntet ihr mal nachgucken und eventuell für eure Schulklasse einen Kurs buchen unter ndr.de/einfachmedien. Ohne mich geht nichts in den Friedensverhandlungen. So hatte US-Präsident Trump rumgetönt in den vergangenen Tagen. Sein Telefonat mit dem russischen Präsidenten Putin gestern Abend hat aber dann doch keinen Waffenstillstand gebracht, auch keinen Zeitplan dafür. Trump hat hinterher nur gesagt, dass es jetzt Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine geben soll, ohne das wirklich konkret zu benennen. Wirklich was Neues ist das also nicht. In Brüssel, da treffen sich in diesen Minuten nun die Außenministerin und die Verteidigungsminister der EU, Helga Schmidt, in Brüssel. Ja, wie geht man denn jetzt in Brüssel mit diesem Nicht-Ergebnis um?
Ja, die Minister haben das erstmal offen so ausgesprochen, ungewöhnlich, undiplomatisch würde ich sagen. Das war interessant heute Vormittag, als die Minister hier in Brüssel eintrafen, in den Konferenzraum gingen und dann einer nach dem anderen sehr deutlich machte, dass das Gespräch wenig bis nichts gebracht habe. Und Boris Pistorius, der deutsche Verteidigungsminister, spitzte das zu. Er sagte, Putin spielt im Grunde nur auf Zeit. Das einzig Positive, was wir hier heute von den Ministern gehört haben, war gut, dass die beiden, Trump und Putin, wenigstens miteinander gesprochen haben, aber das klang dann schon etwas bemüht.
Jetzt will die EU ja neue Sanktionen verhängen. Das wäre schon das 17. Sanktionspaket. Mal Hand aufs Herz. Hat das bisher irgendwas gebracht?
Da gehen die Einschätzungen der Experten, der Wirtschaftsexperten ja auch auseinander. Es ist schwierig, die Folgen von Sanktionen einzuschätzen. Das liegt daran, dass Putin ja inzwischen die russische Wirtschaft zu einem großen Teil auf Kriegswirtschaft umgestellt hat. Vieles, was an Aufschwung und Konjunktur da nachgewiesen wird, ist in Wahrheit Investition und Produktion von Waffen. Auf der anderen Seite fließen immer noch seine Einnahmen für die Kriegskasse recht gut, weil es ihm eben gelungen ist, bisher Öl und Gas weiterhin in alle Welt zu exportieren, unter anderem mit seiner Schattenflotte. Da versuchen die Europäer jetzt weitere Sanktionen zu verhängen.
Jetzt ist die Situation ja vertrackt für die EU. Einerseits braucht man Trump, weil er zumindest mit Putin im Gespräch ist. Andererseits hat Trump bei Putin nichts erreicht bisher. Wie will die EU sich da positionieren?
Die Europäer versuchen da so einen Balanceakt. Auf der einen Seite wollen sie Trump unbedingt an Bord halten. Man will auf keinen Fall riskieren, dass er sich ganz aus Europa zurückzieht und zum Beispiel Teile von den 100.000 amerikanischen Soldaten aus Europa abzieht. Das sieht man als großes Risiko. Auf der anderen Seite drohen sie jetzt selber, jedenfalls kündigen die Europäer an, Putin intensiver zu drohen mit neuen Sanktionen, aber auch mit einer neuen Aufrüstung, die heute besprochen wird, einer neuen Aufrüstung für die Ukraine.
Helga Schmidt, danke für diese Einschätzung nach Brüssel. 12 Jahre lang war Stefan Weil Ministerpräsident in Niedersachsen. Gestern Abend, da wurde er dann offiziell verabschiedet, auf eigenen Wunsch hin. Und das Ganze mit einem seiner Lieblingssongs von Fury in the Slaughterhouse gespielt vom Heeresmusikchor Hannover. Forget These Days, habt ihr bestimmt erkannt. Dazu habe er schon hingebungsvoll gefeiert, sagt Weil. Sein Nachfolger soll heute Olaf Lies werden, bisher ja SPD-Wirtschaftsminister in Niedersachsen. Und der bügelt übrigens hingebungsvoll gerne Hemden, am liebsten jeden Morgen ein frisches für den neuen Arbeitstag. Mal sehen, ob Olaf Lies auch als Ministerpräsident noch die Zeit dafür findet. Am 1. April hatte er sich jedenfalls schon mal dazu geäußert, wie er sein Amt angehen will.
Und einer solchen Aufgabe, das will ich sagen, begegne ich mit hohem Respekt und mit großer Demut. Es ist was anderes, als Ressortminister zu sein, die Verantwortung für die gesamte Landesregierung und auch für das Gemeinsame in dieser gesamten Landesregierung zu tragen.
Olaf Lies als neuer Regierungschef Niedersachsens. Es ist die Krönung seiner politischen Karriere. Der Elektroingenieur ist schon Mitte 30, als er in die SPD eintritt. Im Mai 2010 wird Olaf Lies dann zum Vorsitzenden der Niedersachsen-SPD, möchte auch gerne Spitzenkandidat für die nächste Landtagswahl werden. Es kommt aber anders. Parteigenosse Stefan Weil wird Ministerpräsident und macht Olaf Lies anschließend zum Kabinettsmitglied.
Das war schon während dieser Konkurrenzsituation sehr fair. Und danach, da haben wir uns auf 2 Bier zusammengesetzt, dann waren wir uns einig, wir wollen am selben Strick ziehen, in dieselbe Richtung, gemeinsam. Und das hat auch gehalten.
Lies ist bestens vernetzt, knüpft Partnerschaften, die so zuvor kaum vorstellbar erschienen. Als Wirtschaftsminister muss er dann kämpfen, um die ostfriesische Meyerwerft zu retten, bekannt vor allem für den Bau riesiger Kreuzfahrtschiffe.
Das ist kein Selbstläufer, sondern wir sind in unglaublich vielen Gesprächen, sowohl mit der Bundesebene, aber auch natürlich innerhalb des Landes. Die Herausforderung ist wirklich groß.
Am Ende gelingt es. Land und Bund steigen beim Schiffsbauer ein. Privat gilt Lies als bodenständig. Bis heute lebt er im Kreis Friesland, wo er auch aufgewachsen ist. Im Umgang mit Menschen wirkt er nahbarer als viele andere Politiker. Sein nächster Schritt führt ihn nun also in die Staatskanzlei von Hannover.
Das Ziel ist eindeutig, die rot-grüne Koalition mit einem Koalitionsvertrag, in dem viele Dinge stehen, die wir schon ambitioniert umgesetzt haben, aber auch Dinge, die wir noch umsetzen wollen, fortzuführen.
2,5 Jahre hat Lies also nun Zeit, um sich warm zu spielen für die nächste Landtagswahl.
Helmut Eickhoff war das aus Hannover und die Wahl von Olaf Lies zum neuen niedersächsischen Ministerpräsidenten überträgt NDR.de auch live ab 12.30 Uhr.
Und das war André Schönke mit dem NDR 2 Update.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.